Ein Wunder der Technik. Geräte, die Menschen beim Atmen helfen. Aber was ist, wenn genau die potenziell lebensgefährlich werden? Es ist wohl die größte Rückrufaktion in der Geschichte der Medizinprodukte im Juni vor 3 Jahren. Es geht um weltweit mehr als 5 Millionen Atemgeräte. Die Herstellerfirma Philips warnt vor gravierenden Gesundheitsgefahren und einem Krebsrisiko. NDR-Journalistin Britt Rösner hat sich den Fall angesehen, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, und fragt, wie kann das passieren und wer trägt eigentlich die Verantwortung? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kochmann. Heute ist Dienstag, der 11. Juni. Hallo Britt.
Hey Viktoria. Das ist so ein Ein- und Ausziehen, aber es ist längst nicht mehr so laut, wie die Dinger mal waren. Früher musste man sie in den Kleiderschrank stellen, weil neben diesem Atemgerät niemand mehr schlafen konnte. Es gibt eben Menschen, die brauchen eine Unterstützung bei der Atmung, weil sie Atemaussetzer haben. Und dafür gibt es eben diese Geräte, die bei Schlafapnoe helfen sollen.
Ich war immer müde, ich war immer kaputt.
Das ist Nermin Okanovic. Der hat ein Atemgerät genutzt, sehr lange, 7 Jahre lang von der Firma Philips, weil er unter Schlafapnoe leidet. Das hat sich so dargestellt, dass er sehr extrem geschnarcht hat. Aber zusätzlich zu diesem Schnarchen, was vor allen Dingen unangenehm ist, hatte er eben auch extrem krasse Atemaussetzer.
Damals hat mir erzählt, dass ich habe großes Risiko zum Schlaganfall. Sehr hohes Risiko, damals hat er erzählt, in der Stadtarzt, ja.
Seine Frau hat beschrieben, dass teilweise ihm die Luft weggeblieben ist und dann wie so ein, bei so einem Auftauchen dann wieder die Luft eingesogen hat. Und das hörte sich nicht gesund an und das ist es eben auch nicht.
Und auch so immer die Schockmomente, wenn er aufgehört hat zu atmen. Ne, dann wurde man wach davon, weil er dann auf einmal ganz schlimm Luft gezogen hat. Und es hat sich dann immer ganz schrecklich angehört.
Also Schlafapnoe, das ist eben dieses Phänomen, wenn man im Schlaf zwischendurch nicht mehr atmet. Und dann wird man eben auch nicht genug mit Sauerstoff versorgt.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Also laut AOK sind 3% der Frauen in Deutschland betroffen und 5% der Männer. Und sein behandelnder Arzt hat ihm dann gesagt, sie brauchen so ein Atemgerät, dass eben diese Atemaussetzer nicht mehr stattfinden, hat er gesagt.
Sie bekommen von uns eine Maske. Und dann sagt er, nee, Herr Doktor, ich will keine Maske. Sagt er, doch, Sie müssen eine haben, weil sonst verspreche ich Ihnen innerhalb der nächsten 5 Jahre entweder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt.
Also man muss sich das ja so vorstellen, da steht so ein kleiner Kasten auf dem Nachtschrank, das ist mit einem Schlauch verbunden und dieser Schlauch führt in eine Maske, die über die Nase gezogen wird, das ist so ein bisschen festgemacht wie so eine Art Taucherbrille. Und da hat er gesagt, so kann ich nicht schlafen, das mache ich nicht. Und dann hat der Arzt gesagt, das machen Sie, tun Sie das bitte doch.
Und dann, okay, wir nehmen die Maske.
Das hat er dann also genommen, dieses Gerät, und sagte, ab da hat er auch wirklich super geschlafen. Also zusätzlich dazu, dass er diese Atemaussetzer hatte und so sehr stark geschnarcht hat, hat er auch gesagt, er hat überhaupt gar kein Erholungsgefühl. Also der ist aufgewacht nach 7 Stunden Schlaf und hatte das Gefühl, er hat vielleicht 2 geschlafen. Also er war echt gerädert und mit diesem Gerät, sagt er, hat er dann plötzlich geschlafen wie so ein Baby. Also es war halt wirklich angenehm und er konnte dann auch gar nicht mehr gut ohne. Also es hat ihm wirklich sehr geholfen. Das Schnarchen hat aufgehört, die Atemaussetzer haben aufgehört, er war erholt. Eigentlich alles super.
Was ist dann passiert?
Dann ist dieses Gerät immer lauter geworden und lauter geworden. Er hat dann ein anderes Gerät bekommen von einer anderen Firma und hat dann kurz danach eine Krebsdiagnose bekommen. Er hat einen sehr, sehr seltenen Krebs. Der Krebs sitzt in den Siebbeinzellen, das ist ganz oben in der Nase, neben dem rechten Auge. Es hat sehr lange gedauert, bis die Ärzte überhaupt darauf gekommen sind, dass es da oben sitzt. Und dieser Tumor ist eben sehr, sehr selten. Wir haben mit seinem behandelnden Arzt sprechen können, der sagt, er kennt eigentlich niemanden sonst, der diesen Krebs hat. Und ein paar Monate später gibt es diesen Rückruf. von Philips.
But in June, Philips voluntarily recalled its Dream Station CPAP machine, saying sound dampening foam may degrade into particles and off gas certain chemicals.
Philips sagt, wir müssen unsere Atemgeräte zurückrufen, weil der Schaum, der in diesen Geräten verbaut ist, der kann sich in Partikel zersetzen. Und diese Partikel können eben vom Benutzer verschluckt oder eingeatmet werden.
Philips recalled Combs device and millions like it, after the healthcare company discovered the noise-reducing foam inside the machines could break down and cause health issues, including cancer.
Die haben eben im Juni 2021 eine weltweite Sicherheitswarnung herausgegeben und in den USA tatsächlich die Geräte auch zurückgerufen, und das betraf dann mehr als 5 Millionen Atemgeräte weltweit.
The company says customers should register their machines if they have not done so already.
Betrifft das auch das Gerät, das Nermin Okanovic hier in Deutschland wegen seiner Atemnot benutzt hat?
Es betrifft ganz viele verschiedene Geräte von Philips. Nermin hat ein Modell, aber es gab auch noch verschiedene andere Modelle, die eben auch betroffen waren, weil sie eben auch diesen Schaumstoff verbaut hatten. Im Dezember, also 2007, hat eben Philips das US-Unternehmen Respironics übernommen und es wurde dann eben zu Philips Respironics, und sie sagen selber, sie haben das gemacht, um eben weltweit ihre Führungsposition im Bereich der Schlafapnoe auch ausbauen zu können. Deswegen das Tochterunternehmen Philips Respironics in den USA und der Mutterkonzern in Amsterdam.
Okay, also der Rückruf gilt nur für die Geräte, die in den USA verkauft worden sind. In Deutschland gibt es hingegen eine Sicherheitswarnung. Wie hat Nermin Okanovic denn davon erfahren?
Der Hammer ist eben auch, dass er das in Deutschland gar nicht mitgekriegt hat. Seine Schwester lebt in den Niederlanden und die ruft an und sagt, seht ihr, was in den Nachrichten läuft? Philips macht hier einen riesen Rückruf. Mehr als 5 Millionen Atemgeräte werden hier zurückgerufen. Das passt doch alles zusammen. Und dann sagt er, ja, ab da, ich und meine Familie, wir wissen einfach, es liegt an diesem Gerät. Ab da, sagt er, war mir klar, ich weiß, woher ich diesen Krebs habe, das muss an diesem Gerät liegen.
Ich selber und ganze Familie, wir sind sicher, 100%, dass es an diesem Gerät ist.
Also er ist sich sicher.
Er ist sich ganz sicher, ja.
Also Nermin Okanovic sieht einen Zusammenhang zwischen seiner Krebsdiagnose und dem Atemgerät von Philips. Was genau ist denn da das Problem?
Das ist so ein P-Pur-Schaumstoff. Das ist so ein Polyurethan-Polyester-Gemisch. Das wird auch oft in Autos zum Beispiel verbaut. Das ist halt so ein Dämmstoff. Und das haben sie halt unter den Motor gesetzt. Und bei einigen ist es halt auch um den Motor rum verbaut gewesen. Und es sollte eben einfach die Geräusche dämmen, damit eben auch der Partner im Schlafzimmer besser schlafen kann und eben nicht durch dieses Geräusch vom Schlafen abgehalten wird. Und dann ist es aber so, dass sich dieser Schaumstoff eben zersetzen konnte, einfach weil es warm in diesem Gerät ist und weil es auch feucht in diesem Gerät ist. Und das hat eben dazu geführt, dass sich dieser Schaumstoff auflösen und in Partikel zersetzen konnte, in größere und in kleinere. Und diese Partikel sind dann eben in den Luftkreislauf dieses Gerätes gekommen und konnten dann eingeatmet werden. Und dieser Schaum kann eben auch Chemikalien ausdünsten und ausgasen. Und sie warnen vor schweren Verletzungen, die eben auch lebensbedrohlich sein können. Und sie sagen auch, das könnte auch toxische, also giftige und karzinogene, also krebserregende Auswirkungen haben.
Okay, also das ist natürlich super gruselig, die Vorstellung. Aber nachdem das bekannt wurde, hat die Firma dann also reagiert und das Produkt ist vom Markt.
Genau. Allerdings ist es dann so gewesen, dass die FDA gesagt hat, das Werk in den USA, wo diese Atemgeräte gefertigt werden, das gucken wir uns mal genauer an. Die FDA ist die Food and Drug Administration in den USA, also im Grunde die Gesundheitsbehörde. Und die hat sich gesagt, jetzt gucken wir uns das mal an, was da eigentlich der Hintergrund ist und wie es dazu gekommen ist. Und die waren zwischen August und November 2021 21 Mal in diesem Werk und haben es komplett auf links gedreht offenbar und einen Abschlussbericht vorgelegt. Und der hat dann eigentlich noch mal mehr schockiert, weil eben deutlich wurde, dass Philips offenbar sehr viel länger von diesem Problem wusste. Und eben nicht erst 21 oder kurz vor dem Rückruf.
Was heißt sehr viel länger? Seit wann sollen die davon gewusst haben?
Also die FDA hat Unterlagen eingesehen, wonach der erste bekannte und ernstzunehmende Fall schon 2010 gemeldet wurde. Da hat der Hersteller laut FDA Informationen erhalten, wonach eben dieser schalldämpfende Schaumstoff sich zersetzt hat und bei einem Patienten zu Lungenkomplikationen geführt hat und dieser Patient auch an diesen Komplikationen verstorben ist.
Also, das heißt, das ist ja über ein Jahrzehnt her. Ist das dann ein Einzelfall gewesen von diesem Mann?
Genau. Da könnte man jetzt einmal sagen, okay, das ist dann vielleicht dieser eine Fall gewesen in 2010 und wenn dann danach alles gut war und da nichts zu denen vorgedrungen ist, wie sollen sie es denn dann irgendwie wissen? Wobei sie eigentlich da schon hätten Prozesse einleiten müssen. Mhm. Aber es liegen eben auch E-Mails vor, wonach Philips auch 2015 immer wieder Berichte über schwarze Partikel bekommen hat, wo die Leute gesagt haben, ich habe hier schwarze Partikel im Beatmungsgerät, mein Beatmungsgerät stößt schwarze Partikel aus, wie kann das denn sein? Und 2015 wendet sich dann eben auch Philips zum ersten Mal an den Schaumstofflieferanten. Mhm. Und dieser Lieferant nimmt Kontakt zum Hersteller auf und sagt, hier, wir haben hier einen Kunden und der will mal wissen, wie lange denn eigentlich so ein Schaumstoff in so einem Atemgerät hält. Bei 40 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit. Und da antwortet dann eben auch der Hersteller, sie würde das nicht wundern, wenn sich so ein Schaumstoff oder dieser Schaumstoff schon nach einem Jahr zersetzt. Also gar nicht so sehr lange hält in den Geräten. Und dann konnte die FDA eben auch nachweisen, dass 2018, also 2 Jahre später, dann auch unter den Philips-Mitarbeitenden Fotos von zerbröseltem Schaumstoff auch tatsächlich im Umlauf waren. Das hat man sich halt angeguckt. Und im April wendet sich ein Philips-Ingenieur wieder an den Schaumstofflieferanten und beschreibt eben, dass es Meldungen gibt von Teilchen, die in den Ventilator gelangen. Und er schreibt noch, diese Nachricht hier hat eine hohe Wichtigkeit, denn wir haben hier ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Also sag mir mal bitte irgendwie, wie es damit aussieht. Und dann kommt die Antwort auch ziemlich prompt und da wird gesagt, wir würden nicht empfehlen, diesen Schaumstoff zu verwenden. 2018. Aber es passiert wieder nichts. Beziehungsweise es passiert nichts extern. Also es geht eben nicht dahin, dass sie sagen, Leute, wir haben hier eine Sicherheitswarnung, wir haben hier ein Problem, liebe Kunden, Obacht.
Wann hat Nermin sein Gerät bekommen? Waren da schon Hinweise im Umlauf? Hätte man das da schon wissen können?
Also während eben diese E-Mails ausgetauscht werden, während Kontakt aufgenommen wird zum Schaumstofflieferanten, während diskutiert wird unter den Philips-Mitarbeitenden, hat Nermin sein Gerät. Aber er weiß eben davon nichts und nutzt es eben weiter.
Philips hat schon gewusst, dass dieses Gerät, was ich habe, ist nicht okay. Aber warum hat nicht gesagt, sofort wird es reinig ist.
Seine Frau beschreibt ja dann auch, wenn ihr das schon wisst, dann sagt es uns doch und wir können dann selber entscheiden, ob wir es weiter verwenden wollen oder nicht.
Wenn Philips selber gesagt hätte, in dem Moment, wo sie es erfahren haben oder die Vermutung hatten, dass eventuell irgendwas sein kann, überlass es doch dem Patienten zu entscheiden. Okay, sag's ihm.
Und da ist schon so eine Ohnmacht da und auch so eine Wut, weil er sitzt jetzt eben da mit dieser Erkrankung, die wahrscheinlich auch nicht mehr heilbar ist und muss halt jetzt damit klarkommen.
Wie bewertet Philips denn das alles?
Wir haben ein Interview bei Philips bekommen. Mein Kollege Christian Baas war in Amsterdam und hat mit dem Pressesprecher darüber gesprochen. Und der sagt eben, diese Fälle sind halt in den USA beim Tochterunternehmen aufgelaufen und wurden da eben nicht als großes Problem gesehen, sondern immer nur so vereinzelt.
When in early 2021 Philips, so the parent company, became aware of the issue and also the potential significance, then we spared no efforts or costs to remediate the problems.
Und als dann aber das Mutterunternehmen in Amsterdam davon erfahren hat, haben sie sofort alle Schritte eingeleitet und eben auch diesen Rückruf 2021 gestartet. Genau, weil sie eben doch das Interesse der Patienten im Vordergrund haben.
Jedenfalls sagt Philips das so. Trotzdem muss da ja offenbar was schiefgelaufen sein, wenn Mitarbeiter in den USA davon etwas gewusst haben sollen und es offenbar nicht gemeldet haben.
Das ist eben auch Inhalt dieses FDA-Berichts, der dann vorgelegt wurde Ende November 21. Die sagen, diese ganzen Qualitätsmanagementprozesse, Kommunikationsprozesse haben nicht funktioniert und da sind eben grobe Fehler passiert.
Ja, für das Unternehmen Philips, das ist ja ein weltweit bekannter Hersteller für elektronische Geräte aller Art, kann das ja einen großen Image-Schaden bedeuten. Welche Konsequenzen hat das für die Firma?
Also für die Firma war das schon ein ziemliches Erdbeben. Also der Aktienkurs ist runtergekracht. Sie haben in 22 und 23 insgesamt 10.000 Stellen abgebaut. Der damalige CEO wurde ausgetauscht und gegen einen neuen CEO ersetzt. Also da ist schon ordentlich was ins Rutschen gekommen.
Ja. Und wenn so eine Zahnbürste kaputt geht oder ein Föhn, dann ist es die eine Sache, was das Vertrauen der Nutzer in eine Firma angeht. In diesem Fall geht es ja aber um Medizinprodukte, also um Produkte, die wirklich Menschen helfen sollen, die diese Hilfe dringend brauchen. Gab es eine Entschädigung von der Firma?
Zum einen hat Philips weltweit 1,5 Milliarden Euro für Austausch und Reparatur der Geräte bezahlt.
The costs that are associated with repairing and replacing the up to 5 million devices, the communication around it, all the support and all the resources around it, that cost is 1.5 billion and that was paid for or that will be paid for by Philips.
Das sagt der Pressesprecher, da haben wir uns dann bereit erklärt, eben das zu bezahlen und das tun wir dann auch. Und das klingt jetzt auch erstmal sehr viel, 1,5 Milliarden Euro. Wenn man das dann aber runterrechnet auf die ganzen Geräte, die betroffen waren, dann sind es eben nur so 300 Euro pro Fall. Und dann gab es Entschädigungszahlungen für die Betroffenen in den USA.
We have some major news affecting the millions of Americans who suffer from sleep apnea.
Da hat sich Philips auf einen Deal geeinigt, weil sie eben so langwierige Prozesse vermeiden wollten.
Philips, one of the world's leading makers of CPAP machines, has agreed to pay $1.1 billion.
Und da haben sie eben umgerechnet 1 Milliarde Euro gezahlt für die ganzen betroffenen und vermeintlich geschädigten Menschen in den USA.
Clearly a huge reaction in the market today to this settlement, which appears to have come sooner than investors expected and also maybe at a lower cost.
Can you just share skyrocketing this morning after reaching a $1.1 billion settlement over its recalled ventilating devices in the US, a payment that was much smaller than anticipated.
Was wir auffallend fanden, war, als dann klar war, dass sich Philips in den USA geeinigt hat, ist der Aktienkurs erstmal nach oben gegangen, zeitweilig um plus 40%. Also offensichtlich sind da die Anleger sehr zufrieden damit.
We have decided to resolve the litigation with this settlement. But we also want to be very clear that this is not an admission of guilt. And we do not believe that the devices caused any harm.
Und da ist dann auch wichtig zu betonen, Philips hat zwar in den USA diese 1 Milliarde Euro Entschädigungszahlung an die Patientinnen und Patienten gezahlt, sagt aber, dass es hier kein Eingeständnis von Schuld und wir glauben nicht, dass unsere Geräte irgendeinen Schaden verursacht haben. Wir wollten aber eben diesen langwierigen Rechtsstreit beenden und das war eben auch eine Verabredung mit FDA und deswegen haben wir das hier jetzt gezahlt.
Hat Nermin eigentlich eine Entschädigung bekommen? Der wohnt ja nicht in den USA.
Der wohnt nicht in den USA, der muss jetzt eben klagen als Einzelner gegen Philips. Und sein Anwalt sagt, sie gehen davon aus, dass es eben auch ein sehr langwieriger Prozess werden wird. Also der läuft schon so ein bisschen. Die haben jetzt erstmal vor allen Dingen Schriftstücke ausgewechselt und hin und her geschickt. Und genau.
Mhm. Aber bisher hat er gar nichts bekommen?
Nee, genau, bisher hat er gar nichts bekommen.
Okay. Wie ist das denn in diesem Rechtsstreit? Er klagt ja nicht nur einfach, weil er ein kaputtes Gerät hat, sondern er ist überzeugt davon, dass er krank davon geworden ist, dass er eben diese seltene Art von Krebs bekommen hat. Wie plausibel ist das denn, dass sein Krebs wirklich daher kommt?
Das kann man tatsächlich nur ganz schwer sagen.
Mhm.
Es gibt das Schriftstück eines Arztes, der sagt, er kann es nicht ausschließen. Aber es ist immer ganz schwer nachzuweisen, dass dieser eine Krebs von diesem Gerät stammt. Das Problem ist eben auch, dass sein Gerät, das gibt's nicht mehr. Das ist halt dann auch verschrottet worden. Also man kann jetzt auch nicht mehr hergehen, das aufschrauben und sagen, seht her, der Schaumstoff hat sich hier komplett aufgelöst. Also er glaubt, dass das so ist, aber er muss es eben auch nachweisen und das wird ganz schwer. Also es klagen ja einige und das ist jetzt eben so eine, wie sagte der Pressesprecher, eine Case-by-Case-Geschichte.
We will take it on a case-by-case basis.
Ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass Philips mittlerweile eben Studien durchgeführt hat und sagt, nach allem, was wir wissen, ist nicht davon auszugehen, dass unsere Atemgeräte überhaupt irgendwelche Gesundheitsschäden verursachen oder verursachen werden. So. Der FDA reicht das aber nicht. Die sagen eben, ihr müsst noch weitere Tests machen, uns überzeugt es nicht. Sie dürfen ja bislang in den USA nicht mehr verkaufen. Sie müssen eben noch Tests machen und die auch vorlegen und darlegen, dass wirklich keine Gesundheitsgefahr von ihren Atemgeräten ausgeht.
Aber du hast jetzt gesagt, in den USA ist das so, dass die Geräte erstmal nicht verkauft werden dürfen, bis klar ist, sie sind sicher. Gilt es nicht auch für Europa?
Nee, also sie dürfen nach Europa auf jeden Fall exportieren und verkaufen.
Das ist ja erstmal total unverständlich, wenn man das hört. Warum das denn?
Das liegt dann an den Behörden auch. Also in den USA sagen die Aufsichtsbehörden eben, das reicht uns nicht, was ihr uns hier vorgelegt habt. Und offensichtlich ist es in Europa nicht der Fall. Also hier kann man Philips-Geräte nach wie vor kaufen. Hier ist es auch eine andere Zulassung. Also genau, das geht ja immer darum, wenn ich jetzt ein Gerät entwickle und das auf den europäischen Markt bringen möchte oder in Deutschland verkaufen möchte, dann muss ich eben gewisse Unterlagen beibringen, ich muss gewisse Tests machen und dann suche ich mir aber eine Stelle, die das für mich prüft und die bezahle ich dafür, dass sie das macht. So, also der TÜV beispielsweise oder die DEKRA und die guckt dann meine Unterlagen durch und sagt, ah ja, alles da, formal, juristisch ist das alles so, wie es soll und dann kriege ich eben eine CE-Nummer und kann mein Gerät verkaufen. Ich muss halt eben nur darlegen, dass ich da mich an alle technischen Vorgaben halte. Und das wird dann sozusagen auf einer Papierlage wird das dann abgesegnet. Anders ist es bei Arzneimitteln. Da guckt nochmal eine Behörde darauf und guckt sich das ganz genau an. Aber eben bei Medizinprodukten ist das anders.
Das heißt, hier müssen die Betroffenen darauf vertrauen, dass Philips die Geräte von sich aus austauscht bzw. repariert. Was sie ja tun.
Also wir haben ja dann auch gefragt bei den Behörden, wie es denn aussieht mit dem Austausch. Eigentlich wollte Philips das ja alles bis 2022 repariert oder ausgetauscht haben. Unser letzter Stand war, dass in Deutschland die Maßnahmen zu 96% umgesetzt seien. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass noch 10.000 Geräte nicht umgetauscht oder repariert sind. Und wir hatten eben auch Kontakt noch zu Menschen, die solche Geräte noch zu Hause haben und die halt eben gucken, wie sie das jetzt noch umgetauscht bekommen.
Ja, und wenn ich jetzt an die Betroffenen in Europa denke, muss das ja ganz schön frustrierend sein. Wie geht's denn jetzt eigentlich Nermin?
Ja, dem geht's nicht so gut, einfach wegen seiner Krankheit. Sie wissen halt nicht, was kommt, ob sie Recht bekommen, ob sie nicht Recht bekommen. Dann dauert es ewig, bis es dann auch wieder vorangeht. Also gut geht es ihm nicht, aber es geht ihm eben auch nicht gut, weil er eben auch so krank ist. Und ja, sein Leben hat sich halt komplett geändert und das seiner Familie. Ne? Also die haben halt auch beschrieben, früher war der auch gerade im Sommer ganz viel draußen und mit Menschen und so. Und das macht er eben auch gar nicht mehr, weil er mittlerweile durch die ganzen Operationen eben auch eine Gesichtslähmung hat auf der einen Seite, sich da auch schämt und ja, ist halt einfach auch sehr krank.
Britt, vielen lieben Dank dir.
Ja, vielen Dank, dass wir unsere Geschichte nochmal erzählen durften. Danke.
Britt Rösner hat zu der Recherche auch einen Film gemacht für Panorama 3 vom NDR, zusammen mit Lea Busch und Christian Baas. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und morgen geht's bei uns um eine schwierige Beziehung. Wenn Bären und Menschen sich zu nahe kommen, dann gibt's manchmal sogar Tote. Wir fragen, woran liegt's und wie geht das anders? Das hört ihr dann morgen hier bei 11KM. Autor der heutigen Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Dreier und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis morgen. Tschüss. Und an dieser Stelle kommt noch ein Podcast-Tipp. Bei Radio Wissen gibt's jeden Tag überraschende Wissensgeschichten aus der Psychologie, Philosophie, Kultur und Literatur bis hin zu Natur und Technik. Sollte also für alle was dabei sein. Radio Wissen gibt's Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.